NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Der Klimawandel ist ein Thema, das Wissenschaftler weltweit beschäftigt. Er zählt zu einer der größten Herausforderungen für die Menschheit. Das Klima und seine Veränderungen werden darum inzwischen auch in immer mehr wissenschaftlichen Fachbereichen erforscht. Auch in der Biologie, der Archäologie und den Geschichtswissenschaften spielen solche Untersuchungen eine zunehmende Rolle. Um das Klima und die Klimageschichte wird es heute in unserem Schwerpunkt gehen. Ein weiteres Thema in der Sendung heißt Schiaparelli, die Sonde, die seit Mittwochabend auf dem Mars steht. Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Wir sind auf dem Mars. Also Europa ist auf dem Mars. Naja gut, eigentlich ist es nur eine Sonde. Schiaparelli heißt sie, die zwar auf dem Mars gelandet ist, aber seitdem erstmal keinen Mucks mehr von sich gegeben hat. Ich habe mit Michael Kahn, einem der Wissenschaftler, die die Mission bei der ESA vorbereitet haben, gesprochen. Am Mittwoch, kurz vor der Landung, stieg ja die Spannung bei Ihnen und Ihren Kollegen, ob alles mit der Landung auch klappt. Aber was ist dann letztendlich mit Schiaparelli passiert?
Schiaparelli sollte auf dem Mars landen. Gleichzeitig, während er landete, schickte er Daten in Echtzeit hoch zu dem Orbiter. Also die gute Nachricht ist, wir haben alle Daten bekommen, die gesendet wurden von Schiaparelli während der heißen Phase, also wenn es runtergeht von 21.000 Kilometer pro Stunde auf knapp unter zweifache Schallgeschwindigkeit und dann wurde der Fallschirm ausgefahren automatisch, dann die Abbremsphase im Fallschirm, dann wurde der vordere Teil des Hitzeschilds abgeworfen, das hat alles geklappt. Der Fallschirm wurde offensichtlich korrekt ausgefahren, denn die Abbremsung war genauso wie geplant, aber dann zu einem Zeitpunkt, also nach dem Abtrennen des vorderen Hitzeschilds, wurde das Radar gestartet, das Radar, das den Abstand zum Boden misst und dann ging irgendwas schief, was genau wissen wir nicht, jedenfalls der Fallschirm wurde zu früh abgeworfen, deutlich zu früh. Und dann hatten wir noch eine Zeit lang Daten bekommen und die sind irgendwann abgerissen. Aber wir wissen nicht, was der Zustand ist. Wir wissen nicht, wie es da weitergegangen ist. Wir müssen jetzt die Daten analysieren und vielleicht versuchen, das Bild da ein bisschen genauer zu bestimmen, um zu sehen, was passiert ist.
Also die Sonde steht jetzt sicher auf dem Mars?
Das weiß keiner. Sie kann auch in 1000 Trümmern überall verteilt sein. Also die Spanne der möglichen Option ist, sie steht sicher auf dem Mars, kann sich bloß nicht melden. Also sie hätte sich hinterher melden müssen über eine andere Raumsonde, das hat sie nicht gemacht. Und die Spanne reicht von, sie steht sicher auf dem Mars, konnte sich aber aus irgendwelchen Gründen nicht melden, bis hin zu sie ist zerschellt.
Erwarten Sie denn, dass es eventuell noch Signale geben wird oder schließen Sie das auch schon aus?
Wir schließen das keinesfalls aus. Wir horchen nach den Signalen zu allen vorgesehenen Zeitpunkten. Da soll die Sonde sich wieder einschalten. Die ist zwischendurch ausgeschaltet, um Strom zu sparen. Und sie weiß, also es ist in ihrem Bordrechner abgelegt, wann sie sich einzuschalten hat und Daten zu senden hat. Und das soll sie auch machen. Aber das Problem ist ja, wir können nicht einfach nachschauen und jedenfalls nicht ohne weiteres. Und wir müssen jetzt alle Möglichkeiten ausschöpfen. Also falls sie überlebt hat, werden wir alles versuchen, die Daten noch zu kriegen, solange bis die Batterien aufgebraucht sind.
Das ist ja, das heißt minimal. Ja, dass es gerade mal genügend Batterien sind, um ein paar Tage zu funktionieren.
So ist es ja, so ist es. Die ist ja nur eine Sonde, die die Landung demonstrieren soll, mehr nicht. Und dafür hätten die Batterien gereicht. Jetzt für so eine Notfallphase könnte es eng werden.
Wie kommt es überhaupt dazu, dass es so ein Testlauf gewesen ist? Das ist ja eine teure Mission. Wieso ist überhaupt an den Batterien gespart worden?
Nee, an den Batterien ist nicht gespart worden. Das Ziel der Mission war, einfach zu landen.
Gehen wir mal davon aus, es hätte alles gut geklappt. Ja. Dann hätte sie da gestanden. Wenn man da schon eine Sonde stehen hat, hätte man sie doch auch nutzen können.
Ja, aber das ist, ich meine, alles, was man auf eine Sonde draufpackt, was nicht dem Missionsziel dient, kann zu einem Problem werden. Ja? Erstmal ist es tote Masse, die mitgeschleppt werden muss und die belastet den Unnütz, den Abbremsmechanismus. Und zweites Mal könnte es sein, dass sie sich dann einschaltet, wenn sie nicht eingeschaltet werden soll. Also alle Technik, die man nicht dringend braucht für einen Zweck, die sollte man nicht mit einbauen.
Aber das heißt, dass es nie eine Sonde geben kann, die dort länger funktioniert als ein paar Tage?
Doch, oder die müsste halt Solargeneratoren haben.
Mhm. Was wird denn der nächste Schritt sein in der Marserforschung, wenn jetzt die Sonde nicht mehr Signale sendet? Was machen Sie dann?
Also wir werten jetzt erstmal die Daten aus. Und die gute Nachricht ist ja, dass wir einen Haufen Daten bekommen haben, also viele hundert Megabyte und von allen möglichen Sensoren an Bord. Und wir werden jetzt rauskriegen, welche Komponenten wie funktioniert haben. Und die nicht funktioniert haben, da müssen wir rauskriegen, warum die nicht funktioniert haben. Und das machen wir beim nächsten Mal dann anders. Also wir wollen ja 2020 einen Rover zusammen mit den Russen ein mobiles Gerät zum Mars schicken. Und das ist dann noch deutlich größer und natürlich auch deutlich teurer, soll ja viel mehr können. Und das soll dann wirklich auf dem Mars herumfahren und Wissenschaft machen.
Also es wird dann noch einen Rover, weil es sind
also
schon drei
Rover auf dem Mars. Also eigentlich vier, aber zwei sind inaktiv und also kaputt und zwei funktionieren noch, ja.
Ja, und die sind von der NASA. Also könnte man die Forschungen, die man da hätte, nicht sozusagen mit der NASA teilen?
Also ich denke, es ist nicht so gut, immer Sachen mit anderen Leuten zu teilen. Wissen Sie, wenn Sie, Sie kennen doch den Spruch, der Klüge gibt so lange nach, bis er der Dumme ist. Und genauso ist das auch, also es ist Hochtechnologie und die verschenkt man nicht einfach. Das machen die Amerikaner nicht und das machen wir nicht.
Es geht da ein bisschen um Wettstreit, oder?
Ja, sicher. Es geht immer um Wettstreit. Also es geht in der ganzen Wirtschaft und in der Technik immer um Wettstreit. Es geht um Wettstreit der Systeme. Wir machen einen Wettstreit um die besten und klügsten Köpfe dieser Welt, dass die zu uns kommen und nicht, dass unsere guten Leute nach Amerika gehen und dann nicht wiederkommen.
Jetzt plant ja auch China schon eine Mars-Mission. Werden die Ihnen dann zuvorkommen?
Das kann gut sein. Also die Chinesen sind ziemlich weit und auch, wenn sie wollen, auch ziemlich schnell. Die haben ja schon einen funktionierenden Lander auf dem Mond platziert und mehrere Mondmissionen gemacht. Die haben eine eigene kleine Raumstation, die sie aufbauen. Die Chinesen sind eine aufstrebende Raumfondation. Das kann sehr gut sein, dass die uns abhängen. Ja.
Das war Michael Kahn, einer der Wissenschaftler, die die ExoMars-Mission bei der ESA vorbereitet haben.
I've been lost, I've been found, I've been up and I've been down. I've been loved, I've been fought, I've been robbed and I've been caught. Really, I dearly call it random walk. Really, I guess I merely missed the fork. Sincerely, a dark flows no place for color.
Die Musik, die Sie hören, ist von Hatler. Die CD heißt Warhol Holidays. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt, dem Klima und der Klimageschichte. Denn Klimaforscher untersuchen nicht nur die Gegenwart, sondern auch sehr genau die Vergangenheit unseres Klimas, um dann wiederum Erkenntnisse über die Zukunft zu gewinnen. Es geht darum herauszufinden, was es für Klimaveränderungen in der Geschichte gab und durch welche Prozesse sie sich verstärkt haben. Die Gründe, warum sich seit einigen Jahrzehnten das Klima auf der Erde stark verändert, sind ja inzwischen relativ klar. Ganz oben auf der Liste stehen natürlich die Treibhausgase, die der Mensch sozusagen fahrlässig in die Atmosphäre gepumpt hat. Ob durch die Industrie, den Verkehr oder die Landwirtschaft. Allein der Kohlendioxidgehalt hat sich seit Beginn der Industrialisierung um 40% erhöht. Für den Treibhauseffekt und die Erwärmung unseres Planeten sind aber noch weitere Gase verantwortlich. Natürlich die Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffverbindungen, auch als FCKW bekannt. Und nicht zuletzt auch Methan. Nach dem Kohlendioxid ist das der zweitstärkste vom Menschen verursachte Klimakiller. Allerdings wird er nicht nur vom Menschen verursacht, wie wir heute wissen. In der Natur sind es zum Beispiel auch Sümpfe und ja sogar auch Kühe, die das Gas an die Atmosphäre abgeben. Aber auch in der Ostsee, östlich von der schwedischen Insel Gotland, haben Wissenschaftler extrem hohe Methankonzentrationen gemessen. Forscher des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung wollten näher untersuchen, woher das kommt und haben jetzt festgestellt, dass diese Gasschicht auf dem Meer von Krebsen verursacht sein könnte. Krebse, die wie Kühe Methan ausscheiden? Thomas Sambol ist dem auf den Grund gegangen.
Es ist Spätsommer. Die Alcor, ein über 50 Meter langes Forschungsschiff mit blauem Rumpf, weißen Aufbauten und zahlreichen orange-roten Winden und Kränen an Deck, liegt östlich der Insel Gotland. Fahrtleiter Oliver Schmale vom Institut für Ostseeforschung war schon einmal hier, vor 4 Jahren, und hat damals erstaunliche Entdeckungen gemacht.
Im östlichen Gotlandbecken haben wir eine ganz markante Methananomalie gesehen. Die Konzentrationen zeigt, die 30 Mal höher sind als das, was wir normalerweise da oben erwarten würden.
Das Rätselhafte daran war vor allem, dass das Methan an der Wasseroberfläche auftauchte. Hohe Methankonzentrationen in der Tiefe der Ostsee sind dagegen völlig normal, erklärt der Geologe. Das Gas tritt dort aus dem Sediment aus und steigt nach oben. Dann passiert aber in der Regel Folgendes.
Dass in ca. 100 Meter Wassertiefe das Methan verschwindet. Das liegt daran, dass dort Mikroorganismen angesiedelt sind, die genau darauf warten, dass das Methan, was unten produziert wird, nach oben gemischt wird und dort dann auch aufgezehrt wird.
Und diese Mikroorganismen machen in der Regel reinen Tisch. Soll heißen, es steigt nur sehr wenig Methan aus der Tiefe bis an die Oberfläche. Deshalb haben die Meere als mögliche Methanquelle in der Klimaforschung bisher auch kaum eine Rolle gespielt. Östlich Gotland haben die Forscher nun aber sehr viel Methan im Oberflächenwasser gemessen. Und nicht nur das, so Oliver Schmale, sondern auch,
dass hier auch eine Anreicherung an Zooplankton, an Kopepoden vorhanden war. Das sind Ruderfußkrebse, die eine Größe von vielleicht 200 Mikrometer haben in der Ostsee. Und wir haben uns natürlich die Frage gestellt, können die etwas damit zu tun haben? Man weiß zum Beispiel von Termiten ja, dass Termiten eine ganz wichtige natürliche Methanquelle sind, also auch wirklich kleine Insekten, die bei den natürlichen Methanquellen eine ganz bedeutende Rolle spielen. Und so einen Prozess gibt es vielleicht auch im aquatischen System und vielleicht können dort Ruderfußkrebse eine bedeutende Rolle einnehmen.
Deshalb also ist Oliver Schmale jetzt mit anderen Wissenschaftlern nach Gotland zurückgekehrt. Sie wollen wissen, ob es die Minikrebse den Kühen nachmachen und beim Verdauen in ihren Därmen wirklich Methan produzieren. Und wenn ja, warum gerade östlich von Gotland? Denn Ruderfußkrebse gibt's überall in der Ostsee wie Sand am Meer. Die Methananomalie gibt es aber offenbar nur im östlichen Gotlandbecken.
Hat es was mit dem Fressen zu tun, was sie aufnehmen, oder vielleicht auch mit ihrer Umweltumgebung? Das sind also die großen Fragen, die wir da erforschen wollen.
Und seine Kollegin Beate Stawiarski ergänzt:
Wir vermuten eben auch, dass eventuell sogar bestimmte Arten eine bestimmte Menge produzieren können und eventuell dadurch das Phänomen in der eine Region vorhanden ist, in der anderen nicht. Und dahin zielt unsere Forschung auch, dass wir eben versuchen zu verstehen, welche Arten sind beteiligt und eventuell welches Futter führt dazu, dass mehr Methan produziert wird oder weniger?
Also sammelten die Forscher eine Menge Wasserproben und fütterten die Minikrebse im Labor mit Phytoplankton-Mahlzeiten. Algencocktails, die für die Tiere echte Leckerbissen sind. Mit aufwendigen Messmethoden hat Mikrobiologin Beate Stawiarski dann herausgefunden, ob und wie viel Methan sie nach dem üppigen Mahl ausscheiden. Das Ergebnis war eindeutig.
Dass wir eine erhöhte Methankonzentration gemessen haben und daraus schlussfolgern können, dass Kopepoden wahrscheinlich daran beteiligt sind, dass diese Methananomalie in der Wassersäule ausgebildet wird.
Das Methan im östlichen Gotlandbecken stammt also tatsächlich von Ruderfußkrebsen. Wie viel sie genau produzieren und ob das wirklich reicht, um die Anomalie in Gänze zu erklären, müssen die Wissenschaftler jetzt noch ausrechnen. Möglich, dass auch noch andere Partikel im Wasser eine Rolle spielen, räumt Forschungsleiter Oliver Schmale ein. Aber auch die Vorgänge im Darm der Minikrebse wollen die Forscher noch genauer unter die Lupe nehmen.
Wir denken, dass es einerseits etwas mit der Darmflora vielleicht zu tun haben kann. Das heißt, welche Mikroorganismen sind angesiedelt in dem Darmtrakt dieser Organismen, dass dann besonders viel Methan produziert wird. Es mag sein, dass manche Ruderfußkrebse bestimmte Mikroorganismen in ihrem Darm angesiedelt haben und andere nicht. Es kann aber auch sein, dass das Fressen, was sie aufnehmen, vielleicht auch einen Einfluss nimmt auf die Darmflora, auf die Verhältnisse in ihrem Darm.
Unterschiedliche Arten, unterschiedliches Fressen, unterschiedliche Darmflora, all das sind mögliche Erklärungen dafür, warum nur die ostgotländischen Ruderfußkrebse so viel Methan ausscheiden. Aber welche Bedeutung hat dieses Phänomen für andere Meeresbewohner, für die Ostsee, für das Klima? Genaue Zahlen kann Oliver Schmale dazu noch nicht nennen, dazu sei es noch zu früh, sagt er. Nur so viel.
Also die Methankonzentrationen sind jetzt nicht so hoch, da muss man sich jetzt keine Gedanken machen. Die Methanproduktion dieser Ruderfußkrebse im Oberflächenwasser, die mag klimarelevant sein, aber für größere Organismen, die sich da aufhalten, ist dieser Prozess ganz bestimmt unrelevant.
Der enorme Nährstoffeintrag in die Ostsee könnte dagegen durchaus bedeutsam sein, für das Algenfutter der Minikrebse nämlich. Auch die allmähliche Erwärmung des Wassers durch den Klimawandel könnte eine Rolle spielen. Höhere Temperaturen regen die Mikroorganismen im Darm der Ruderfüßler möglicherweise auch zu einer höheren Methanproduktion an. All das wollen die Warnemünder Wissenschaftler noch erforschen. Ihre spätsommerliche Reise zur Insel Gotland dürfte also nicht die letzte gewesen sein.
Kleine Krebse in der Ostsee als Klimakiller. Wir sollten nicht vergessen, dass wir sie dabei leider übertrumpfen. Das war ein Beitrag von Thomas Sambol.
Thank you.
Die Klimaforschung zählt im Moment zu einem der einflussreichsten wissenschaftlichen Arbeitsfelder. Sie hat nicht nur eine extrem große politische Bedeutung, sondern wirkt sich auch auf ungewöhnlich viele wissenschaftliche Fachbereiche aus. Besonders in der Archäologie und den Geschichtswissenschaften spielt sie eine immer größere Rolle. Ein ganz eigener Forschungsbereich, der sich dort etabliert hat, ist die Paläoklimatologie. Eigentlich stoßen in ihr zwei Welten aufeinander: Natur- und geisteswissenschaftliche Forschungsmethoden, die sich grundsätzlich unterscheiden. Und trotzdem gibt es immer mehr Wissenschaftler, die auf diese Weise nach neuen Erkenntnissen über unser Klima suchen. Hartmut Grawe mit Beispielen.
Zwischen den Felswänden der Schlucht tränken Nomaden ihre Kamele an einer Wasserstelle, einer natürlichen Zisterne im Ennedi-Gebirge des Tschad. Die Umgebung jedoch ist staubtrocken. Die größte Wüste der Erde, die Sahara, umklammert die Wasserstelle mit lebensfeindlicher Glut.
Es verdunstet 3000 Mal mehr, als effektiv ein Niederschlag ankommt. Und diese Region sah halt vor rund 11 bis 5000 Jahren eben ganz anders aus. Etwa vor 8 oder 9000 Jahren hat so ausgesehen wie heute in irgendeinem Nationalpark in Kenia.
Stefan Kröpelin von der Universität Köln kennt das Gebiet wie kaum jemand sonst. Der Geowissenschaftler reist seit Jahrzehnten regelmäßig in den heute bitterarmen, überbevölkerten und kriegsgeplagten Tschad. Was der Forscher dort im nördlichen Zentralafrika findet, sind detaillierte Zeugnisse eines ehemaligen Paradieses.
Da gibt es eben manche Felswände, auf denen hunderte von perfekt gemalten Darstellungen erhalten sind. Und daraus kann man dann manchmal aus einem solchen Felsbild den Klimawandel während 10.000 Jahren erfassen, wo man dann genau den Übergang sieht von den ehemals dort lebenden Großsäugern wie eben halt Elefanten oder Giraffen oder Nashörnern.
Die Klimageschichte der Sahara ist ein besonders eindrucksvolles Beispiel für die stetige Veränderung der Lebensbedingungen auf der Erde. Der Schein unserer Zeit trügt. Wo derzeit kein Skorpion mehr existieren kann, breiteten sich noch während der Blüte des alten Ägyptens riesige Seen aus. Tief in der heutigen Wüste finden sich vereinzelt Wasserstellen, in denen noch eine Handvoll Krokodile überlebt, in austretendem Grundwasser, das vor vielen tausend Jahren als Regen vom Himmel fiel. Einer der letzten größeren Grundwasserseen der Sahara, der Joa-See, bietet Klimaforschern ein einzigartiges Fenster in die Vergangenheit. Entdeckt erst 1999.
Ich habe in diesem allerersten Bohrkern damals gesehen, dass die Ablagerung dort mindestens 2 Schichten pro Jahr erzeugen. Das heißt, wir haben eine Lage für den Sommer, eine Lage für den Winter. Und das ist das Beste, was man als Paläoklimatologe also sich wünschen kann.
Die Paläoklimatologie, also die Erforschung der Klimageschichte, liefert immer mehr Daten, die uns helfen, die ungeheuer komplexen Klimaschwankungen zu verstehen und einzuordnen. Dabei sind kulturelle Zeugnisse genauso wichtig wie Bohrkerne aus Seen und Ozeanen und Tropfsteine, denn auch sie konservieren in ihrem Kalk eine ferne Vergangenheit.
Während dieser Kalk abgelagert wird, wird sozusagen ein bisschen was der Chemie des Wassers in diesem Kalk gespeichert. Und die Chemie dieses Wassers hängt davon ab, wie unsere Umweltbedingungen sind.
Norbert Frank ist Physiker an der Universität Heidelberg. Das Heidelberg Center for the Environment, HCE, führt unterschiedlichste Forschungsbereiche zusammen, um ein ganzheitliches Bild der Wechselwirkungen in der Natur zu erhalten.
Denn wir haben erst angefangen, das Klima zu beobachten, als der Mensch bereits massiv Einfluss genommen hat.
Erst die Paläoklimatologie macht es daher möglich, längere Zeiträume als 1 oder 2 menschliche Generationen zu untersuchen.
Denken Sie zum Beispiel an die Ozeanzirkulation. Das Wasser, das im Nordatlantik absinkt, kommt 1000 Jahre später im Pazifik zurück an die Oberfläche. Das heißt, es transportiert ein Klimasignal aus dem Atlantik einmal um den Globus in circa 700 Jahren ungefähr.
Als weitere Informationsquelle neben den Tropfsteinen nutzen die Heidelberger Forscher daher auch Korallen.
Kaltwasserkorallen sind ähnlich wie Stalagmiten, sind Kalkgesteine. Also die Korallen bilden ein Kalkskelett, um sich vor der starken Strömung zu schützen. Und in diesem Skelett speichern die Korallen eben Informationen des Meerwassers.
Und zwar ähnlich detailliert wie die Bohrproben vom Grund des Joa-Sees in der Sahara. So ergibt sich allmählich ein Gesamtbild der Klimaschwankungen auf der Erde. Das ist notwendig, um Vorhersagen und rechnerische Simulationen des Klimas zu überprüfen und zu verbessern. Alles, was Natur und Mensch an Spuren hinterlassen, hilft dabei. Archäologische Zeugnisse, Baumringe, Sedimentproben, sogar Ablagerungen in antiken Wasserleitungen.
Die Idee dabei ist, dass die Tropfsteine, die in solchen Wasserkanälen, in künstlichen Wasserkanälen entstehen, einfach Kalkablagerungen wie zu Hause in der Toilette, wenn man das eben über 1000 Jahre wachsen lässt, wie in der römischen Zeit, dann ist die Idee natürlich, dass dieses Wasser in den Wasserkanälen auch Informationen über die Umwelt trägt.
In Heidelberg wollen die Forscher vor allem die Klimaeinflüsse der Ozeane genau erfassen. Die Kölner Experten legen Ende dieses Jahres erstmals eine detaillierte Zeitleiste der Veränderungen in der Sahara vor. Doch das ist bisher nur ein Bruchteil der Klimainformation, die die Wüste bereithält, die immer wieder für einige tausend Jahre ein blühender Garten war. Das Gebiet im Tschad, seit diesem Jahr Weltkulturerbe und Weltnaturerbe der UNESCO, zeigt vor allem eins: Die Lebensbedingungen können sich viel dramatischer verändern, als wir uns vorstellen. Die menschengemachte Erwärmung bringt der Sahara vielleicht sogar den Regen zurück, vermutet Stefan Kröpelin, während andere Regionen der Welt für uns allmählich unbewohnbar werden.
Es gibt bei allen Entwicklungen Gewinner und Verlierer.
Das war ein Beitrag von Hartmut Grave.
One said hello, enough to tear a dream apart. We've been too long on holiday.
Nicht nur in Höhlenmalereien oder auf Tropfsteinen lassen sich Abbildungen der Klimageschichte finden. Immer mehr neue Informationen darüber, wie sich das Klima in der Vergangenheit verändert hat, entdecken Forscher auch in der Natur. Und diese Informationen reichen teilweise sehr viel weiter zurück als die Höhlenmalereien. Ein Beispiel: Vor mehr als 3,5 Millionen Jahren muss in der Arktis in Ostsibirien ein riesiger Meteorit abgestürzt sein, wie Wissenschaftler schon in den 70er Jahren herausgefunden haben. Bei seinem Absturz hat der Himmelskörper ein sehr großes Loch in den Permafrostboden gerissen. Der Krater hat sich dann mit Wasser gefüllt und so entstand ein See. Und auf dessen Grund haben sich kontinuierlich Tier- und Pflanzenreste abgelagert. Ein Grund, warum Wissenschaftler jetzt damit begonnen haben, diesen See für neue Untersuchungen zu nutzen. Denn die Ablagerungen in ihm lassen sich wie ein Buch über die Klimageschichte lesen, sagen sie. Daniela Knoll ist den Forschern auf dem Weg zu diesem Buch gefolgt.
Okay, wir sind jetzt auf dem Weg in das Untergeschoss unseres Institutsgebäudes. Da haben wir eine Kühlzelle, wo wir die Sedimentkerne lagern, die wir aus der Arktis beispielsweise aus Seen gewonnen haben. So, dann gucken wir mal.
Martin Melles öffnet die schwere Tür zur Kühlkammer des Instituts für Geologie und Mineralogie der Universität zu Köln. Aus dem Regal zieht der Geologe eine längs geöffnete Plastikröhre.
Das ist jetzt hier ein Meter dieses 318 Meter langen Bohrkerns aus dem Elge-Güttgensee, der im Pliozän abgelagert wurde, also vor über 3 Millionen Jahren.
In einem einzigen Meter Seesediment sind fast 4000 Jahre Klimageschichte dokumentiert, sagt Melles. Eine dunkelgrüne Masse, die aussieht wie?
Ja, das sieht nach Matsch aus, das ist auch Matsch. Man muss sich vorstellen, was am Grund so eines Sees letztlich abgelagert wird. Das ist der Staub, der durch Wind eingetragen wird, beispielsweise die Pollen und das, was im See lebt.
Der Elge-Güttgensee liegt in einem riesigen Meteoritenkrater inmitten des sibirischen Permafrostgebietes und ist 3,6 Millionen Jahre alt. Die Forscher hatten Glück. Am Grund des Sees war es seit dem Meteoriteneinschlag immer plus 4 Grad Celsius. Warm genug also, damit sich Tier- und Pflanzenreste in den Sedimenten ablagern konnten.
Also was wir in den Kernen finden, sind Pollen, Blütenpollen. Für uns Geologen ist immer die Frage, was ist von der damaligen Zeit erhalten? Und Blütenpollen bleiben sehr gut erhalten. Und auch in der Vergesellschaftung und in der Menge, wie sie wirklich in den See eingetragen wurden.
Für Martin Melles ist der LGGTGNSE so etwas wie ein Klimaarchiv. Wenn die Forscher wissen, welche Pflanzen zu welcher Zeit am See gewachsen sind, dann wissen sie auch, wie die Vegetation damals war.
Und daraus können wir lernen, wie sich das Klima in der Zukunft verändern wird, beziehungsweise wie in der Zukunft die Vegetation auf Klimaveränderungen reagieren wird.
Heute wachsen rund um den See Gräser, Kräuter und andere typische Tundrenpflanzen. Bäume gibt es hier keine. Das war aber nicht immer so, sagt Andrej Andrejew, Botaniker und wissenschaftlicher Mitarbeiter von Professor Melles. Seine Aufgabe ist die Rekonstruktion der Vegetationsgeschichte der russischen Arktis anhand von Blütenpollen, Pilzsporen und anderen Pflanzenresten, die in den Seesedimenten überliefert sind.
Aber das gibt es in Vergangenheitssituationen, war das war wärmer als heute und feuchtig als heute. Und das ist genau, was sehen wir unter dem Mikroskop. Das sind eine Zeitscheibe, wo war wärmer als heute, deutlich wärmer.
Vor 3,5 Millionen Jahren war es am LG-Gitgensee etwa 8 Grad wärmer als heute. Auch die Vegetation war eine andere. Es gab viele Kiefern, Fichten und Tannenbäume. Ein richtiger Wald eben, sagt Andrejew.
Zum Beispiel dann war die erste Kälteintervall, die haben wir entdeckt, die 3,2 Millionen Jahre alt, etwas ohne oder mit wenig Bäume. Das war nicht vielleicht wie heutige Situation mit Tundra, aber war etwas Tundra mit Strauch wie Erl, Straucherl oder kleine Birke, die heißt Zwergebirke.
Je länger solche Kälteintervalle gedauert haben, umso langsamer haben sich die Pflanzen an die steigenden Temperaturen einer darauffolgenden Warmzeit gewöhnt. Das zeigen statistische Auswertungen der fossilen Blütenpollen vom Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Für den Pollenspezialisten ist die Sache klar. Einige Pflanzen brauchen auch einfach von Natur aus länger, um sich auszubreiten, ganz unabhängig von Wärme- oder Kälteperioden.
Zum Beispiel gibt es die Kiefer, die mit großen, schweren Samen, das kann zu transportieren, das nur mit Tierchen. Ja. Lärche kann mit Wind das ganz schnell fliegen, aber Kiefer zum Beispiel brauchen diese Eichenhörchen zum Beispiel, das ist auch ein Grund, warum einige Arten sehr langsam.
Lärchen können außerdem auch bei extremen Wintertemperaturen bis minus 70 Grad wachsen. Kiefern und Fichten hingegen brauchen es wärmer. Die meisten Blütenpollen kann der Biologe unter dem Lichtmikroskop relativ einfach auseinanderhalten. Kiefernpollen zum Beispiel haben zwei große Luftsäcke. Süßgraspollen sind rund und haben ein Loch. Fertig ist Andrej Andrejew mit seiner Forschung aber noch lange nicht. Im Regal stehen noch einige hundert Plastikröhrchen mit fossilen Pollenextrakten aus Sibirien. Im Matsch aus dem LG-Gitgensee finden die Forscher aber nicht nur Blütenpollen, sondern auch Spuren von Pilzsporen. Ein Hinweis darauf, dass hier noch etwas anderes gelebt hat.
Vor ungefähr 3 Millionen Jahren, wir haben einen interessanten Intervall. Das geologische Intervall heißt Mammutsabhorn, wo haben wir auch viele Spuren von Fungi.
Fungi, lateinisch für Pilze.
Diese Fungi leben auf der Mist von der Mammut oder von Kuh oder von Pferde, egal. Das bedeutet, um diese Umgebung von dieser See war viele auch Tiere. Die sind jetzt nicht.
Obwohl das arktische Bohrprojekt bereits 2009 abgeschlossen wurde, haben die Forscher noch einiges zu tun. Schließlich steckt noch jede Menge Klimageschichte in 318 Metern fossilem Matsch.
Die Pollen ist fast immer dabei in unseren Sedimenten. Wir wollen wissen, was war Vergangenheit, zu wissen, was passiert zum Beispiel mit Klimaänderung. Ist das wirklich so gefährlich, wenn es Temperatur 2 Grad wärmer? Aber für viele Orte, das ist eigentlich noch besser. Jetzt Tundra, dann 2 Grad wärmer, dann haben wir an diesem Ort schon Wald.
Arktische Tier- und Pflanzenreste erzählen die Geschichte des Klimawandels. Das war ein Beitrag von Daniela Knoll. Um die Erforschung des Klimas und der Klimageschichte ging es heute in unserem Schwerpunkt. Und gleich um eine neue Deutschlandkarte, die Helmholtz-Forscher entwickelt haben. Sie gibt Auskunft darüber, wie weit wir in einzelnen Bundesländern und Regionen mit unseren Zielen in der Energiewende gekommen sind. Doesn't take much to realize freedom. Helmholtz-Forscher haben eine neue Deutschlandkarte erarbeitet. Auf ihr leuchten manche Gebiete rot und andere grün. Nein, nein, es handelt sich dabei nicht um irgendwelche Zukunftsvisionen der politischen Situation in Deutschland. Es geht um die Energiewende. Wie weit sind wir mit unseren Zielen in der Energiewende gekommen und vor allem wo? Die Karte zeigt den Stand in einzelnen Regionen und Gemeinden und das in unterschiedlichen Farben. Annegret Faber hat sich die Karte der Forscher einmal genauer angesehen.
Ein Blick auf die Landkarte zeigt, Deutschland ist bunt. Die über 12.000 Gemeinden, die man auf der Karte sehen kann, leuchten rot, gelb, orange, grün oder hellgrün.
Was man aber sehen kann, ist, dass es bestimmte Regionen gibt, wie zum Beispiel Schleswig-Holstein oder auch nördliches Mitteldeutschland, wo es schon einen relativ hohen Anteil an erneuerbaren Energien gibt. Und dann gibt es Regionen, wo noch sehr viel zu tun ist. Dazu gehört zum Beispiel Berlin als große Stadt, aber eben auch Baden-Württemberg.
Die Farben zeigen nicht nur die Stromproduktion, erläutert Professorin Daniela Trehn vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Die Farben zeigen, wie viel eine Region zur Energiewende beiträgt. Das setzt sich aus vielen Aspekten zusammen. Wie gut sind die einzelnen Energiequellen in der Region miteinander kombiniert? Wie viel und welchen grünen Strom produziert die Gemeinde und wie viel verbraucht sie?
Insofern ist die Aussage der einzelnen Gemeinde nicht die finale Aussage, sondern eher das Gesamtbild.
Die neue Landkarte der Energiewende zeigt aber erstmal nur das Jahr 2014. Die neuen Offshore-Anlagen sind in die Berechnungen noch nicht eingeflossen. Trotzdem schneidet der Norden schon überdurchschnittlich gut ab. Die Insel Fehmarn ist gänzlich grün, Sylt allerdings tiefrot. Ganz anders das Festland. Hier ist es bunt gemixt, aber der westliche Norden Schleswig-Holsteins leuchtet grün und produziert sehr viel grünen Strom. In den Folgejahren wird das Bild noch besser, sagt Frank Masurowski, der sich intensiv mit dem Potenzial von Windenergie befasst. Er hat in ganz Deutschland geschaut,
wo man jetzt eine Windenergieanlage platzieren kann, von welcher Energiemenge letztendlich dann rauskommt.
Dafür nahm er die Deutschlandkarte zur Hand und platzierte an allen geeigneten Stellen Windräder. Dort, wo viel Wind weht und entsprechende Abstände eingehalten werden können und Orte, die den jeweiligen Regelungen der Bundesländer entsprechen. Das Ergebnis?
Und da sehen wir schon, dass 1.164 Terawattstunden möglich sind in der Theorie. Das bedeutet also nur zum Größenvergleich, Deutschland hatte im Jahr 2015 ca. 600 Terawatt Bruttostromverbrauch. Das heißt, wir haben ein theoretisches doppeltes Energieangebot nur in Sachen Windenergie zu dem, was Deutschland im Jahr 2015 verbraucht.
Würden alle Bundesländer mitmachen, fügt er hinzu und spielt damit auf Bayern an.
Weil dort ist halt Ende 2014, Anfang 2015 die 10H-Regelung eingeführt worden. Das bedeutet halt, dass der Mindestabstand zu den Wohnsiedlungen zwischen den Windenergieanlagen die 10-fache Höhe der Windenergieanlage betragen muss.
Ein Windrad mit 200 Metern Höhe müsste mit dieser Regelung zur nächsten Gemeinde 2 Kilometer Abstand haben. Frank Masurowski errechnet, was wäre, wenn diese Regelung in ganz Deutschland angewendet würde.
Das gesamte Energieangebot würde im gesamten Bundesland um 74% sinken.
Doch die Regelung wendet nur Bayern an. Eine gute Aussicht für die Energiewende. Dank Windenergie lag der Anteil des grünen Stroms in Schleswig-Holstein im Jahr 2014 schon bei 70%. Bioenergie und Strom aus Sonne oder Wasserkraft spielten da nur eine Nebenrolle. Mecklenburg-Vorpommern schafften sogar 112% grünen Strom. Niedersachsen hingegen nur die Hälfte. Derartige Vergleiche auf Bundeslandebene sind auf der Seite der Agentur für erneuerbare Energie seit langem einsehbar. Die bereits fertige neue Landkarte der Helmholtz-Forscher für das Jahr 2014 zeigt die Fortschritte nun im Detail in jeder einzelnen Gemeinde.
Was wir im Moment gemacht haben, ist, den Ist-Stand darzustellen. Da haben wir uns auf die Hauptmöglichkeiten im Bereich des erneuerbaren Systems sozusagen gestürzt. Wind, PV, Bioenergie, es gibt noch Wasserkraft auch. Und wenn man diesen Indikator jetzt fortschreibt, dann muss man immer gucken, welche Elemente sind dazugekommen, die genau diese Umsetzung der Energiewende unterstützen. Das wird perspektivisch zum Beispiel Offshore-Wind sein. Der ist hier noch nicht drin, weil er einfach zu dem Zeit noch eine Rolle gespielt hat. Und es werden die Speicher sein, die sich dann real vor Ort finden lassen. Ja, es ist immer eine Ist-Beschreibung.
Richtig spannend wird es in den nächsten Jahren, sagt Daniela Trehn. Die Karte wird regelmäßig fortgeführt und die Farben auf der Karte werden sich ändern. Rot leuchtende Gemeinden werden langsam orange, vielleicht sogar grün. Nächstes Ziel der Energiewende ist das Jahr 2025. Dann sollen bis zu 45% des Stroms in Deutschland grün sein. Derzeit sind es noch 27. Geschafft haben wir es, wenn ganz Deutschland grün leuchtet.
Der Norden ist ziemlich grün, der Westen eher rot. Über die Energiewende-Landkarte, die Helmholtz-Forscher erstellt haben, berichtete Annegret Faber. Manche Frauen kennen es aus eigener Erfahrung. Das PMS, das prämenstruelle Syndrom. Kurz bevor Frauen ihre Periode bekommen, leiden manche von ihnen unter Schmerzen, Abgeschlagenheit oder auch Reizbarkeit. Andere Frauen merken dagegen durch besonderen Hunger oder auch Appetitlosigkeit, dass bald wieder ihre Menstruation ansteht. Aber das sind nicht die einzigen körperlichen Veränderungen in dieser Zeit. Wie Wissenschaftler herausgefunden haben, verändert sich parallel zum ansteigenden Östrogenspiegel auch das Gehirn von Frauen. Und das bei jeder Frau. Ihr Hippocampus wächst in dieser Zeit. Der Bestandteil des Gehirns, der zum Beispiel für das Gedächtnis wichtig ist. Wie und warum das geschieht und auch was das für Folgen hat, hat sich Annette Eversberg erklären lassen.
Das prämenstruelle Syndrom ist keine seltene Erscheinung, sagt Claudia Barth, Wissenschaftlerin am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig.
Man sagt, dass bis zu 80% der Frauen prämenstruelle Symptome zeigen. Das kann aber auch reine körperliche Symptome sein oder auch reine psychische Symptome oder eben die schwächere Kopplung von beiden.
Der Grund, es werden weniger Hormone gebildet, sowohl das Östrogen als auch das Progesteron. Aber nicht nur der Hormonspiegel verändert sich. Die Spuren zeigen sich auch im Gehirn, wie Claudia Barth gemeinsam mit ihren Kollegen in ihrer neuen Studie herausgefunden hat. Ein Teil des Gehirns, der Hippocampus der Frau, wird sogar größer oder kleiner, wie die Untersuchungen gezeigt haben, erklärt die Kognitionswissenschaftlerin Maria Blöchel.
Man weiß mittlerweile, dass eben auch im Erwachsenengehirn noch Umbauprozesse stattfinden können, durch verschiedene Umwelteinflüsse oder auch durch Lernprozesse eben initiiert werden können und dass es eben nicht so fest verdrahtet ist, das Gehirn beim Erwachsenen auch, wie man das lange Zeit dachte.
Der Hippocampus, ein Bestandteil des Gehirns, der etwa die Form eines Seepferdchens hat, verändert sich also im Takt der Hormone. Und er ist mitverantwortlich für das, was Frauen vor der Periode fühlen, betont Maria Blöchel.
Der Hippocampus ist eine evolutionär sehr alte Gehirnstruktur und spielt eben eine ganz, ganz wichtige Rolle in vielen verschiedenen Prozessen des Gehirns und vor allen Dingen in Gedächtnisprozessen, aber auch in solchen Prozessen wie emotionaler Verarbeitung und emotionalen Reaktionen.
Die weiblichen Hormone sind daran beteiligt. Auch sie sind dafür verantwortlich, wie sich die Nervenzellen jeweils verdrahten. Claudia Barth kann aus ihrer Studie berichten, wie das in den verschiedenen Phasen des Monatszyklus genau aussieht.
In unserer Arbeit haben wir gefunden, dass der Anstieg des Östrogenspiegels, wie er von dem Eisprung stattfindet, zu einer Vergrößerung des Hippocampus führt. Und was wir gefunden haben, was sehr beeindruckend ist, dass das eben zyklisch wiederkehrt. Es kommt dann auch wieder zu einer Abnahme mit abfallenden Östrogenspiegeln. Und im nächsten Zyklus mit dem Anstieg des Östrogens zeigt sich wieder eine Vergrößerung des Hippocampus.
Und so verändert sich auch die Stimmung von Frauen während, vor oder nach der Periode. Aber einige Frauen leiden vor der Periode noch mehr als andere. Die Forscher des Max-Planck-Instituts wollen darüber mehr erfahren, denn es handelt sich um eine ernste Erkrankung, die prämenstruelle Dysphorie.
Prämenstruelle Dysphorie ist eine Erkrankung, die bis zu 8% der Frauen betrifft. Diese Frauen zeigen kurz vor dem Einsetzen der Periode, 2 bis 3 Tage vorher, starke Antriebslosigkeit und starke Stimmungsschwankungen, die im Schweregrad einer depressiven Episode gleichen. Und diese Symptome verschwinden mit dem Einsetzen der Blutung.
Trotzdem sind sie so schwerwiegend, dass darunter nicht nur das Privatleben, sondern auch der Berufsalltag leiden kann. Das berichten die Frauen, die an der Studie teilgenommen haben. Bei der Einnahme der Antibabypille ist es in der Regel so, dass die Symptome der betroffenen Frauen weniger stark sind.
Manche Frauen berichten auch, dass sie prämenstruell gar keine Symptome unter der Pille mehr verspüren. Das liegt aber wahrscheinlich einfach daran, dass dem Körper unter Hormoneinnahme vorgegaukelt wird, dass man selbst schwanger ist die ganze Zeit. Also es wird ein stabiles, hohes Hormonlevel quasi präsentiert. Also es kommt nicht mehr zu diesen charakteristischen Schwankungen, die man jetzt sehen würde ohne hormonelle Verhütungsmittel.
Bei Frauen in den Wechseljahren, wenn der Östrogenspiegel sinkt oder im Verlauf des Zyklus besonders stark schwankt, werden die Symptome oft stärker.
Da ist besonders bekannt, dass diese Übergangsphase zur Menopause selbst sehr sensitiv ist oder dass sich viele Frauen sensitiv für Stimmungsschwankungen zeigen. Wenn in der Lebensspanne quasi vor der Menopause auch schon depressive Episoden aufgetaucht sind, ist die Gefahr einer verfrühten Menopause ebenfalls gegeben und dann auch von Stimmungsschwankungen.
Auch um die Betroffenen besser behandeln zu können, versuchen die Wissenschaftler mehr über die Beteiligung des Hippocampus bei der prämenstruellen Dysphorie herauszufinden. In der Zeit, wenn der Hippocampus also größer geworden ist, weil der Östrogenspiegel hoch ist, fühlen sich die Frauen besser. Das kann sich auch auf die Gedächtnisleistung auswirken. Östrogen kann also die Nervenzellen im Hippocampus aktivieren. Davon profitiert auch das so wichtige Kurzzeitgedächtnis. Wie das genau bei gesunden und dann auch bei kranken Patientinnen aussieht, wollen die Wissenschaftler noch genauer erforschen. Denn wer an Depressionen im Zusammenhang mit einer prämenstruellen Dysphorie leidet, wenn der Hippocampus also kleiner ist, hat zumindest auch in dieser Zeit Probleme mit dem Denken und der Konzentration. Maria Blöchel und ihre Kollegen vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften sehen Perspektiven für die Behandlung von Patientinnen.
Wir hoffen, dass man eher eingreifen kann, wenn der Östrogenspiegel eben relativ hoch ist und das dann halt eher klinisch nutzen kann, zum Beispiel bei Frauen eben, die an Depressionen schon leiden.
Das war ein Beitrag von Annette Ebersberg.
Notizen aus der Wissenschaft.
Wissenschaftler haben im Chemnitzer Naturkundemuseum eine neue Schmetterlingsart entdeckt. Hilmars Steinspanner haben sie ihn getauft, zu Ehren des Chemnitzer Künstlers Hilmar Messenbrink. Eine neue Tierart zu entdecken, ist immer eine Sternstunde in der Wissenschaft, sagte einer der Forscher, der eigentlich nicht in Museen, sondern an Gesteinen lebende und farblich entsprechend angepasste Schmetterling sei in dem zentralasiatischen Sammlungsmaterial des Museums gefunden worden. Verwandte Arten gäbe es auch in Deutschland. Und immer wieder werden weltweit neue gefunden. Viele der noch unbekannten Schmetterlingsarten sind allerdings bereits ausgerottet, bevor der Mensch sie im lebenden Zustand sehen kann. Nicht nur die ESA und die russische Weltraumbehörde Roskosmos hatten in dieser Woche einen Grund gespannt, ins All zu blicken. Das chinesische Raumschiff Shenzhou 11 ist am Montag mit zwei Astronauten an Bord ins All gestartet und wie geplant nach zweitägiger Reise am chinesischen Raumlabor Tiangong 2 angekommen. Angedockt an das Raumlabor sollen die Astronauten insgesamt 30 Tage mit Experimenten die Voraussetzungen für den Bau einer chinesischen Raumstation untersuchen, die in 6 Jahren fertig sein soll. Sollte die internationale Raumstation ISS wie vorgesehen im Jahr 2024 ihren Dienst einstellen, wäre China danach die einzige Nation mit einem permanenten Außenposten im All. Aber das sind nicht die einzigen Raumfahrtpläne Chinas. In 5 Jahren will auch die Volksrepublik mit einer Sonde auf dem Mars landen. Und 3 Jahre später sollen chinesische Astronauten eine bemannte Landung auf dem Mond absolvieren. Das Bienenbündnis der Stadt Osnabrück ist als Naturschutzprojekt des Jahres 2016 ausgezeichnet worden. Die Preisträger, zu denen Landwirte, Imker, Wissenschaftler, ehrenamtliche und hauptamtliche Naturschützer zählen, hätten es geschafft, die Lebensbedingungen von Wild- und Honigbienen in Osnabrück deutlich zu verbessern, so die Juroren. Außerdem hätten sie auch die Wertschätzung für blütenbestäubende Insekten in der Bevölkerung erhöht. Die Auszeichnung Naturschutzprojekt des Jahres wird vom Verein Kommunen für biologische Vielfalt verliehen, einem Zusammenschluss von mittlerweile 114 Kommunen aus Deutschland. Im Rahmen des Wettbewerbs Naturschutzprojekt des Jahres zeichnet der Verein Projekte seiner Mitgliederkommunen aus, die vorbildhaft veranschaulichen, wie sich zum Erhalt der biologischen Vielfalt beitragen lässt.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein.
Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Im Stechlinsee in Brandenburg, nördlich von Berlin, schwimmt seit etwa 3 Jahren ein riesiges Seelabor. Es besteht aus vielen Becken, die alle etwa 20 Meter tief und mit Planen vom Rest des Sees abgeschirmt sind. Wissenschaftler vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei nutzen dieses Labor für verschiedene Experimente. In diesem Jahr wollen sie in den Becken herausfinden, ob und wie künstliches Licht das Leben von Tieren und Pflanzen im Wasser beeinflusst. Dafür haben die Forscher über dem Seelabor Lampen angebracht, die das Wasser mehrere Wochen lang beleuchtet haben. Auch in den Nächten. Hat das Licht die Algenproduktion gefördert oder gestört? Und wie geht es den Tieren? Julia Beiswenger hat die Forscher zum Seelabor begleitet, um das herauszufinden.
Also, dann steigen wir mal hier in das Boot rein. Wir werden gleich übersetzen zu einer schwimmenden Laborplattform hier auf dem Stechlinsee.
Ladies front,
as always. Hier ist ein internationales Forscherteam unterwegs, insgesamt 60 Forscher aus 10 verschiedenen Ländern, ne?
Ja. Okay.
So, jetzt sind wir hier unterwegs. Neben mir steht Susanne Stephan vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Was haben Sie heute vor? Was möchten Sie erforschen?
Also, wir erforschen, wie sich Lichtverschmutzung auf Seen auswirkt. Und wir können unterschiedliche Lichtintensitäten simulieren.
Was prüfen Sie denn da?
Also, wir gucken uns an, wie wirkt sich das vor allen Dingen auf die Plankton aus und auch auf die Fische. Ich interessiere mich besonders für das pflanzliche Plankton, also die Algen. Ich habe aber auch Kollegen, die dann Proben nehmen, speziell für die Wasserflöhe.
So, jetzt sind wir gelandet an dem Seelabor. Wir steigen mal aus. So. Worauf stehen wir hier?
Pontons. Wir stehen auf schwarzen schwimmenden Plastikkanister, wenn man das so will.
So 1,5 Meter breit ist ein Steg, der einmal um die gesamte Anlage herumgeht. Hier sind lauter runde Becken, die eben diese Zylinder sind, in denen das Wasser ist, das kontrolliert wird. Ist das richtig?
Das ist richtig.
Wo sind denn jetzt hier diese Lichtanlagen? Ich dachte überall.
Das sind die silbernen Ringe, die Sie hier sehen. Und unten drunter sind die LEDs befestigt.
Und beleuchten das Wasser im Becken nachts. Okay.
Vorsichtig hoch.
Hier wird schon die erste Probe genommen.
Und da vorne steht unser weißer Kanister und da wird dann die Probe abgefüllt.
Wir haben hier einen Schlauch. 6-7 cm dick und der wird hier gerade ins Wasser gelassen. Das ist ein durchsichtiger Schlauch, man sieht also, wie das Wasser da durchspült. Wie viel Wasser nehmen Sie da?
Vielleicht 20 Liter. Heute wird von 0 bis 9 Meter die Probe genommen und morgen dann von 9 bis 14 Meter.
Sind denn Wasserflöhe in 9 Meter Tiefe unterwegs?
Also die sitzen tagsüber wahrscheinlich in noch tieferen Schichten, denn die mögen nicht gerne tagsüber im Licht sein, denn da würden die Fische sie sehen und sie fressen. Und wenn die Sonne untergeht, kommen sie nach oben. Und wir glauben, dass durch das Licht in der Nacht die Wasserflöhe nicht mal in die oberen Schichten kommen. Und das würde dazu führen, dass die Algen oben an der Wasseroberfläche weniger gefressen werden. Das heißt, wir hätten eine größere Algenbiomasse, also mehr Algen oben an der Wasseroberfläche.
Und um die Fische geht es auch noch. Was gucken Sie da?
Also das macht eine Kollegin von mir, Franzi, die ist da drüben.
Sie waren Franziska Kubrat, war richtig?
Kubrat, okay. Wir benutzen ein Sonarsystem, mit dem wir die Bewegung der Fische verfolgen können. Das funktioniert ja wie so ein Echolot, sodass sozusagen ein akustisches Signal ausgesendet wird. Und wenn es auf einen Fisch trifft, kommt das Signal wieder zurück. Wenn Sie auf die Brücke gehen, können Sie es sehen.
Ich gehe jetzt hier mal auf diesen kreisförmigen Beckenrand. Und jetzt ist hier eine Brücke, mit der man über das Becken rüberlaufen kann. Das mache ich jetzt gerade mal hier. So in der Mitte, da führt so ein kleines Band runter.
Genau, und da unten sehen Sie das Sonarsystem.
Wie so ein Rad mit einer Achse dran.
Ja, so ungefähr, genau.
Okay. Und haben Sie da bisher irgendwelche Beobachtungen gemacht?
Wir hatten ein kleines Vorexperiment, wo wir tatsächlich sehen konnten, dass die Fische mit künstlicher nächtlicher Beleuchtung weiter an die Oberfläche kommen. Aber das große Experiment läuft jetzt. Ja.
Okay.
So, Probenahme ist beendet.
Wie viele Wasserproben haben Sie jetzt genommen insgesamt heute?
Jedes Team 6.
Jedes Team 6. Und wie viele Teams?
3 Teams, also 18.
Okay, jetzt verlassen wir das Seelabor wieder und fahren die 200 Meter zurück zum Ufer, wo dann das Leibniz-Institut seine Labore hat. Also, jetzt sind wir hier im Labor angekommen.
Unser Algenlabor, und hier steht unter anderem die Flowcam, mit der wir die Bilder machen können von unseren Proben. Hier steht eine große Filtrationsanlage.
Wie ist Ihr Name jetzt nochmal?
Stella Berger.
Auch Biologin, ja?
Ja.
Also Stella Berger hat jetzt ein kleines Fläschchen in der Hand, da ist eine Wasserprobe drin. Das Wasser sieht klar aus, oder?
Ja, man sieht ein bisschen was. Man sieht aber tatsächlich nur das Zooplankton. Also das Phytoplankton ist zu klein.
Ganz kleine Partikelchen, aus meiner Sicht wirken die jetzt weiß, aber kann ich mich auch irren?
Also jetzt fülle ich hier ein bisschen nach.
In einen kleinen Trichter füllt Stella Berger jetzt das Wasser. Und da fließt das Wasser runter in ein Kamerasystem. Wir haben hier einen Bildschirm, der mit diesem Kamerasystem verbunden ist. Und jetzt poppen hier ständig neue Fotos auf von Algen und von Wasserflöhen zum Beispiel. Die sind dann viel größer als die Algen.
Die Fotos werden gespeichert und später können wir dann uns an die Auswertung setzen.
Also wir haben ja 15 Versuchszylinder und insgesamt haben wir 8 Probenahmen, eventuell noch 2 mehr. Also kommt man da schon auf ein paar hundert Proben. Bis es zu Publikationen kommt, das dauert mal mindestens ein Jahr oder etwas länger.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage von Julia Beiswenger. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Die Musik kam diesmal von Hadler. Die CD heißt Warhol Holidays. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.